Hallöchen.
Hallöchen, wir sind's wieder von Zwischen Kopf und Kreide.
Genau.
Heute haben wir ein richtig cooles Thema, wie ich finde, auf dem Plan, nämlich Beziehungsgestaltung.
Ja.
In Schule und in Therapie.
Genau. Und was haben wir vor?
Also mein Ziel wäre es, heute zu sensibilisieren dafür, wie wichtig Beziehungsgestaltung sowohl in der Therapie, das ist natürlich jetzt mein Steckenpferd, wie auch in der Schule ist, weil das ist ein unheimlich großer Wirkfaktor, zumindest was den therapeutischen Rahmen anbelangt.
Schule auch. Schule auch. In Schule auch, ja.
Und ich würde einfach gerne wissen von dir, Coco, wie es in Schule läuft oder wie welchen Stellenwert Beziehungsgestaltung da hat. Und gerne auch darüber erzählen, was wir in der Therapie, wie wir uns damit auseinandersetzen. Mhm. Was wir da vielleicht auch machen, um die Beziehungsgestaltung erfolgreich zu gestalten.
Ja.
Jetzt doppelt sich das, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine.
Ja. Ja. Ich freue mich. Und ja, für mich wäre auch nochmal wichtig, also ich kenne ja auch diese, also dass Coaching zum Beispiel, Beratung wirksam ist, eigentlich nur wirksam sein kann, wenn die Beziehung stimmt. Und für mich wäre auch nochmal einfach total spannend, gleicht sich das mit der Therapie sozusagen, aber das hast du ja im Grunde gerade schon gesagt. Und vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps, die ich mitnehmen kann in die Schule, um da meine Beziehungsgestaltung noch ein bisschen zu verbessern.
Ja, ja, gucken wir mal.
Genau, gucken wir mal. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir anfangen. Also ich habe mir natürlich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, was Beziehung in der Schule so bedeutet. Und habe mich dann auch noch mal ein bisschen mit wirksamem Unterricht auseinandergesetzt. Ja, okay. Ne? Also was ist eigentlich wirksamer Unterricht? Und habe da noch mal ganz explizit 15 Dinge gefunden, die explizit gut sind für den Unterricht, also für den wirksamen Unterricht. Die Frage ist, soll ich die einmal vorlesen?
Ja, hau mal raus.
Genau, also einmal Lernziele explizit machen, dann Vorkenntnisse diagnostizieren, die SchülerInnen motivieren, das Vorwissen aktivieren und zu kognitiven Elaborationen anregen, die Fähigkeit zur Selbstregulation fördern, effiziente Klassenführung, klare und strukturierte Stoffdarbietung, ausreichende Lernzeiten gewähren, intensive Übungsphasen vorsehen, eine hohe Aufgabenorientierung, unterstützende Lerngerüste verwenden, Variabilität und Flexibilität der Lernmethoden, ein unterstützendes Lernklima herstellen, Rückmeldung geben und fortlaufende Lernerfolgskontrollen durchführen und ein angemessener Umgang mit Heterogenität. Und das hat mich erstmal so richtig erschlagen.
Wow, ich war auch gerade so, bam.
Okay. Bam, also das bitte, das ist wirksamer Unterricht. Also bitte, los also, geht's.
Auf geht's, los, Leute. Go for it.
Genau. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt auf den ersten Blick steht da ja nichts mit Beziehungsarbeit oder so.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wo ist die Beziehungsarbeit? Also sie steckt natürlich in einigen der genau. Stichpunkte mit drin, aber vielleicht können wir das ja nochmal rausarbeiten.
Genau, und letztendlich, also würde ich auch sagen, es steht nicht explizit drin, aber es steckt natürlich in Schüler entmotivieren, es steht in Vorkenntnisse diagnostizieren, es steckt also Klassenführung total, so Classroom Management, Rückmeldung geben oder so, und es steckt überall immer drin und du bist ja immer als Lehrkraft im Raum und interagierst einfach permanent mit den SchülerInnen, egal was du tust. Und deswegen würde ich sagen, ist das eigentlich so ein das, was über allem steht. Ja. Also du kannst es eigentlich nicht machen, all das nicht machen, ohne die Interaktion mit den SchülerInnen. Und deswegen ist im Grunde, also ist Beziehung so der Kern alle von allem.
Genau, sozusagen der Nährboden, auf dem alles fußt oder wachsen kann.
Und das haben auch eben Studien belegt, dass es eben total lernförderlich ist, also dass SchülerInnen-LehrerInnen-Beziehungen total wichtig ist und dass es einfach in jeglicher Hinsicht sehr, sehr starke positive Auswirkungen hat.
Ja.
Ja, also, ne?
Das ist ja auch das, ich glaube, das habe ich in der ersten und in der Vorstellungsfolge auch erzählt, dass ich Lehrkräfte hatte, die ich mega sympathisch fand. Und das waren auch entsprechend die Fächer, wo ich gute Leistungen erbracht habe. Also, dass da eine Korrelation besteht zwischen guter Leistung oder hoher Teilnahme und einer guten Beziehung zwischen Lehrkräften und SchülerInnen, ist, glaube ich, klar.
Ja, also
sollte ich finde, das ist wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Genau.
Ja, genau. Und ja, genau, es ist wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, jeden Tag mit in die Klasse nimmt, ne? Und schaut, wie interagiere ich eigentlich mit den SchülerInnen und was mache ich denn da? Weil da hat nämlich, habe ich auch eine Studie gefunden, die Intakt-Studie heißt die. Die ist zwar aus 2016, aber aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, kann man die immer noch ins Heute mitnehmen. Die hat halt gezeigt, dass die 3/4 der Interaktionen zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen anerkennend und neutral sind. Also ist ja schon mal gut. Mhm. Aber 1/4 verletzend oder ambivalent sind.
Okay.
Ne? Also ich meine, 1/4, das ist halt
schon... Das ist richtig viel.
Viel, so. Und da würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben.
Ja, allerdings.
Genau, ja. Und da glaube ich, dass es in Therapie wahrscheinlich einfach vom Ansatz schon anders ist, hoffe ich auf jeden Fall.
Also in der Psychotherapie-Prozessforschung ist die Beziehungsgestaltung das Thema, würde ich jetzt sagen. Also neben anderen natürlich, aber was eben so spannend ist, dass man herausgefunden hat, dass die Beziehungsgestaltung eben maßgeblich für den Therapieerfolg ist. Es gibt unterschiedliche Studien, die einen sagen, das sind, also ob eine Therapie gelingt oder nicht, hängt 30% von der Beziehung ab, andere 15%. Deswegen lege ich mich jetzt hier definitiv nicht auf eine Zahl fest.
Ja.
Was aber klar ist, dass es gibt ja verschiedene Therapieschulen. Also es gibt die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, die systemische Familientherapie, die tiefenpsychologisch fundierte. Und in allen Schulen ist klar, dass die Beziehungsgestaltung ein sehr, sehr großer Wirkfaktor ist. Da gibt es Meta-Analysen zu, die das belegen. Das heißt, Therapie funktioniert, Therapie hat Erfolg, wenn es eine gute oder wir nennen das tragfähige therapeutische Beziehung vorherrscht. Und ich habe mich erstmal gefragt, okay, was ist eigentlich überhaupt eine therapeutische Beziehung? Mhm. Wo fängt die überhaupt an?
Mhm.
Und was mich da am meisten angesprochen hat, also man kann den Telefonkontakt vielleicht auch schon dazu zählen, aber das führt jetzt vielleicht hier zu weit. Aber erstmal ist es natürlich das Erstgespräch, was total entscheidend ist. Und da findet ja erstmal eine Begegnung statt.
Ja.
Und vor allem eine Begegnung zwischen einem Menschen und vielleicht auch deren Eltern, wenn man jetzt in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie unterwegs ist, die erstmal sich in einer akuten Notsituation befinden. Und da ist es eben super entscheidend, dass es so eine Art Passung gibt. Also, dass der Patient sich erstmal wohlfühlt, die Therapeutin sympathisch fühlt und sympathisch findet und da auch denkt, okay, die ist kompetent und kann mir helfen. Mhm. Und dann kommen eben die 3 Bedingungen von Rogers ganz klar in den Fokus. Also das sind sozusagen wirklich Basisfertigkeiten, die jede Therapeutin besitzen sollte. Also Empathie, unbedingte Wertschätzung und Echtheit.
Mhm.
Da haben wir auch eine Folge ja zu gemacht. Und da aufbauend gibt es noch weitere Faktoren, die halt super wichtig sind. Zum Beispiel Warmherzigkeit, zum Beispiel, dass man gute Rahmenbedingungen schafft. Also das fängt in einem bequemen Stuhl an, dass sich der Patient Komfort fühlt und endet auch damit, dass es einen klaren Zeitrahmen gibt, der immer eingehalten wird und dass man als Therapeutin darauf achtet, dass das auch geschieht. Und wenn der Patient am Ende des Gesprächs irgendwie mit einem wichtigen Thema anfängt, dass man ihn nicht abwürgt, sondern sagt, hey, ich merke gerade, das ist super wichtig, wir haben aber nicht mehr so viel Zeit und ich notiere mir das und wir besprechen das in der nächsten Stunde zum Beispiel.
Ja.
Und da gibt es noch super viele andere Sachen. Und was mir nochmal super wichtig ist, ist, dass die Beziehung, und ich glaube, das kann man auf Schule auch übertragen, keine Statik hat, sondern es ist ein Prozess. Und im Therapeutischen ist es oft so, dass man am Anfang sehr bedürfnisorientiert agiert und noch ganz viel vielleicht auch unterstützt und führt. Und dann verändert sich die Beziehung und es geht eher in Richtung, dass der Patient, die Patientin autonomer wird, mehr Eigeninitiative übernimmt, mehr Verantwortung übernimmt. Also das ist also ein sehr wandelbarer Ablauf. Und häufig denkt man so, ja, das läuft so automatisch und nebenbei. Und ich finde, das ist aber eine Falle, weil gerade die Beziehung, weil sie so einen hohen Wirkfaktor besitzt, sollte immer wieder auch direkt angesprochen werden. Also ich frage dann auch meine Patienten am Anfang, was ist für dich eine gute Therapeutin? Was sind No-Gos? Was wünschst du dir? Was darf ich hier, sollte ich hier lieber nicht machen? Und im Verlauf der Therapie frage ich, hey, wie fühlst du dich hier gerade? Wie fühlst du dich in der Therapie? Wie fühlst du dich mit mir? Da habe ich überlegt, machen das Lehrer auch? Also vielleicht anders formuliert, aber also ich kenne das auf jeden Fall, dass es so Rückmeldebögen oder sowas Evaluationsbögen gibt. Evaluationsbögen, danke, Fall, genau. Und wird da auch die Beziehung angesprochen?
Ja, schon, auf jeden Fall. Ja.
Cool.
Das wird auch immer mehr gemacht, auf jeden Fall. Es ist aber auch mehr oder weniger, also es wird schon gewünscht, aber natürlich kannst du immer freiwillig das machen oder auch nicht machen. Also inwiefern du das dann nachher umsetzt, ja auch, musst du halt selber dann überlegen. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade nochmal dran gedacht, dass du, dass man als Klient ja auch entscheiden kannst, gehe ich zu dem Therapeuten oder passte mir das nicht? Und man hat ja, glaube ich, in den ersten Sitzungen zum Beispiel auch noch die Möglichkeit zu sagen, nee, irgendwie passt das nicht und dann gehe ich doch lieber zu jemand anderem.
Genau.
Und das kann man ja zum Beispiel in der Schule nicht. Nicht ganz so. Und natürlich, es gibt, also wir machen das dann so ein bisschen anders in dem Sinne, dass am Anfang, vor allem wenn wir auf Klassen zugehen, dann so Klassenleiterstunden haben, in denen wir dann erstmal gemeinsame Erlebnisse haben, Erfahrungen sammeln, Spiele spielen, solche Sachen. Aber das ist relativ schnell, also es ist relativ wenig Zeit.
Wie ist, immer, ne?
Genau, super wenig. Und nachher ist das dann einfach so etwas, was nebenher läuft. Also letztendlich ist dann der Inhalt, das Wissen, die Curricula, das ist dann der Fokus. Und alles andere läuft mehr oder weniger nebenher oder passiert. So. Und dann kann man natürlich schauen, wie du ja auch sagst, ne, so dieses Gefühl von, was brauchst du jetzt gerade, wie fühlst du dich oder so, zwischendurch mal zu fragen und auf die Schülerin einzugehen. Aber da gibt es jetzt nicht explizit zum Beispiel eine Stunde für oder so.
Ja, okay. Schade eigentlich, ne?
Ja.
Also weil im therapeutischen Prozess ist wirklich die Beziehungsgestaltung Teil der Therapieplanung, weil sie so wichtig ist.
Ja.
Und man versucht dann natürlich, also es gibt, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt ganz in der Verhaltenstherapie unterschiedliche Formen der Beziehungsgestaltung und das würde den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich jetzt alle vorstelle. Aber ich schaue schon auch, okay, welche Bedürfnisse bringt mein Patient mit? Und wenn das jemand ist, der viel Fürsorge und Versorgung braucht und sagt, boah, ich fühle mich besser in der Therapie, wenn ich erstmal was trinken kann oder wenn ich mein Brötchen hier essen darf, dann ist das völlig okay. Und dann stelle ich ihm auch gerne einen Kaffee immer hin oder einen O-Saft oder so, einfach um ihm auch das Gefühl zu geben, hey, deine Bedürfnisse sind mir wichtig. Weil, das dürfen wir nicht vergessen, dass die PatientInnen ja in der Therapie auch korrigierende Beziehungserfahrungen machen können. Also das bedeutet, dass sich in der Beziehungsgestaltung finden sich auch sozusagen Bindungsmuster des Patienten wieder. Und da kann man eben durch einfühlsames, bedürfnisorientiertes Vorgehen eben auch viel auch schon dem Patienten dadurch, ja, mir fehlt gerade irgendwie das Wort, an korrigierenden Erfahrungen ermöglichen.
Also, dass sich die Idee von guter Beziehung oder von Beziehung überhaupt, die, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, umkehren kann in eine positive Erfahrung.
Genau, genau.
Ja, okay.
Und das habe ich überlegt, ob das bei LehrerInnen und SchülerInnen auch so ist.
Ich glaube, also, dass das möglich ist, ja. Ja, genau, so. Ja.
Und das finde ich halt wichtig, dass man sich dessen so auch bewusst ist. Und ich glaube, da braucht man aber eben auch ganz viel Selbstreflexion für. Und kann sich auch fragen, in welcher Rolle bin ich hier gerade als Lehrkraft unterwegs?
Genau, und das ist auch so ein bisschen ein Problem, ne? Also, was heißt ein Problem? Ich sehe das nicht ganz so als Problem, aber auch in der Literatur wird es so ein bisschen als, ja, ich würde es jetzt nicht, also ich würde es Herausforderung eher nennen, ne? Also dieses, man möchte oder es wird gesagt, okay, Nähe, Sicherheit, Vertrauen, Unterstützung, das, was du ja auch alles gesagt hast, respektvoll, empathisch, eine hohe Schülerorientierung, dass das alles wichtig ist. Und gleichzeitig bin ich aber ja eine Lehrkraft, die zum Beispiel Noten gibt, die nicht immer, wo die Kommunikation oder auch die Hierarchie, also es gibt eine Hierarchie einfach.
Das ist quasi eine Asymmetrie in einem
Verhältnis. Es ist eine, also, genau, es ist keine symmetrische Beziehung. Also es kann schon manchmal ja sein, wenn es dann zum Beispiel um, ja, wie waren eure Ferien, was habt ihr gemacht? Und dann erzählt man, ne? Dann ist das natürlich irgendwie symmetrisch, weil man dann auf eine ganz andere Ebene geht. Aber wenn es dann in eine andere Richtung geht, wo es dann eher um Leistungsbewertung und so geht, ist es asymmetrisch einfach.
Ja.
Ist klar. Und da muss man eben schauen, ne? So, wo bin ich jetzt gerade hier eigentlich? Und also ich bin ja sowieso dafür, also ist nochmal eine ganz andere Folge auch, müssen wir aber nochmal wann anders drüber sprechen, so Notengebung, es macht das Sinn, macht es keinen Sinn? Und auch vor allem für die Beziehung. Aber ich glaube, dass trotzdem ein Beziehungsaufbau möglich ist, auch wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt hier aber gerade zum Beispiel eine Leistung bewerten.
Ja.
Es ist genauso wie, da könnte man ja auch drüber diskutieren, ein professionelles Du, ist das okay oder ist das nicht okay? Ne?
Ja.
Macht es nicht gleich schon eher eine Augenhöhe oder eben nicht? Und das sind alles Dinge, glaube ich, die eine Rolle spielen und wo man schauen muss, was habe ich vielleicht auch selber für Erfahrungen in der Schule gemacht und was nehme ich jetzt davon auch selbst als Lehrkraft mit in die Schule?
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, und also, weil ich habe selber sehr, sehr viele Erfahrungen in meiner eigenen Schulzeit gemacht, die nicht so wertschätzend waren. Und es ist ja immer so dieses, du benimmst dich oder du tust das, was du halt für Erfahrungen gemacht hast, wo du ja sagst, korrigierende Erfahrungen zu machen. Aber so diese Rolle, die man da einnimmt, ist halt auch manchmal noch ein Problem. Und ich glaube, das, was wichtig ist, auch in Schule, sich dessen bewusst zu sein, dass halt Beziehung so einen riesen Stellenwert hat. Und ich glaube, da müsste sich systemisch dann auch noch mal ein bisschen was verändern, dass man mehr Zeit hat, vor allem ganz am Anfang, wenn man so aus den Sommerferien zum Beispiel kommt, die Klasse neu zusammenkommt, dass man da einfach noch mal viel mehr Zeit investiert, Beziehungsarbeit zu leisten. Ja.
Und auch währenddessen, denke ich. Und ich glaube auch, das ist ein weiteres Feld, was systemisch, glaube ich, nicht so verankert ist, Supervision bei Lehrkräften.
Ja, ich grinse gerade.
Ja, du grinst gerade hier schon. Weil ich eben auch denke, einerseits ist es wichtig zu reflektieren, in welcher Rolle befinde ich mich als Lehrkraft, aber dann eben auch den Zusammenhang zu verstehen, in welche Rolle habe ich durch meine Rolle den Schüler gebracht.
Ja.
Also ein Beispiel, wenn ich, was ich ja als Lehrkraft, glaube ich, ziemlich häufig machen muss, erklären muss. Und ich erkläre irgendwie die ganze Zeit am laufenden Band. Und dann habe ich vielleicht den oder die Schülerin, der ich das gerade so ausführlich erklärt habe, in die Rolle des Unwissenden gebracht.
Mhm.
Und sich über diese gegenseitige Rollenzuschreibung, das ist jetzt nicht das korrekte Wort, mir fällt gerade das korrekte Wort nicht ein, sich darüber Gedanken zu machen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
Ja.
Also meine Interaktion hat Auswirkungen auf die Interaktion.
Ja.
Meines Gegenübers.
Ja, total. Und bewirkt wieder, na, da können wir jetzt auch wieder schon, da kommen wir im GfK schon wieder, gewaltfreie Kommunikation. Ach so, was ich noch fragen wollte oder sagen wollte, dass wir vielleicht nochmal kurz erklären, was Supervision eigentlich ist.
Ja, gut, dass du das sagst.
Weil, also, Supervision würde bedeuten, also das ist in sozialen Berufen total verbreitet, dass man eben mit seinen KollegInnen zusammenkommt, mit einem Supervisor, also einer beratenden Person, die dann zum Beispiel zu bestimmten Fällen berät und reflektiert und mit verschiedenen Methodiken.
Genau, und in der Psychotherapie ist das auch ein sehr häufiges Mittel, was angewandt wird. Und da geht es auch häufig in der Supervision nicht nur um einzelne Fallbesprechungen, sondern auch, dass man wirklich guckt, okay, wie hast du dich in dem Moment gefühlt und was hat das für den Therapieprozess zu bedeuten.
Also was hat auch deine eigene Persönlichkeit dafür?
Genau, ist oft auch so ein Stück, wir nennen das Selbsterfahrung, mit drin.
Ja, Genau. Und das ist tatsächlich etwas, was immer häufiger genutzt wird in Schule. Ich klammer das alles mal ein, weil das wirklich, also es ist nicht implementiert oder so, also es ist nicht, wir müssen das nicht machen. Es gibt da auch keine große Möglichkeiten zu, also es gibt schon Möglichkeiten, aber die sind begrenzt und man muss immer dazu sehen, der Zeitfaktor einfach, und es ist halt nicht, also es ist nicht in meinem Stundenplan implementiert oder so, mhm, oder in Begriffen, so dass ich sagen kann, ja, morgen habe ich die Stunde oder das wird davon abgerechnet oder so, und wir haben ja schon so viele Dinge, die wir machen müssen.
Ja, klar.
Die ganzen im Grunde sind wir Multiplikatorinnen, ja, irgendwie so. Und deswegen ist, glaube ich, das etwas, was so ein bisschen hinten rüberfällt.
Das ist so schade, weil ich finde, das regt oft so Entwicklung und auch Potenzialentfaltung,
ja,
für sich selbst auch an.
Ja.
So, um jetzt nochmal in Rogers Worten zu sprechen.
Ja.
Aber wir bewegen uns gerade wieder ein bisschen weg von der Beziehungsgestaltung.
Genau, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, weil du hast auch gesagt, wie kann man das in Schule auch nochmal mehr umsetzen? Und dann hast du eben erzählt, dass du zum Beispiel einen Kaffee da hinstellst oder so. Und das sind ja Dinge, also bis vor ein paar Jahren, würde ich sagen, war es noch nicht mal in allen Schulen erlaubt, zwischendurch mal einen Schluck Wasser zu trinken.
Heftig.
Oder mal irgendwie zur Toilette zu gehen oder so. Wo wir auch wieder bei Bedürfnisorientierung, ja, wären, ne? Da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und das ist inzwischen anders, aber oft ist einfach, glaube ich, die Zeit auch ein großer Faktor. Wir haben diese 45 Minuten, mhm, oder manche Schulen 60 Minuten, 90 Minuten Regel. Also wir haben einfach einen Zeitraum, wo wir vor allem ja Inhalte rüberbringen müssen, und dann ist erstmal so das Wichtigste, und dann kommt die 5-Minuten-Pause und dann geht es wieder weiter, und das ist halt schon alleine eben, ne, dann kommen die SchülerInnen auf einen zu, auf den Flur, und wollen schon auch in Beziehung ja gehen in dem Moment. Und das ist halt, da bleibt meistens einfach nicht so viel Zeit für übrig. Ja. Und das ist echt super schade. Und das müsste eigentlich anders sein. Aber ich glaube, dass trotzdem super, super viel läuft.
Ja, das glaube ich auch. Und was du eben meintest auch, es gibt ja immer wieder auch so Momente der Begegnung,
ja,
wo Beziehung auch verfestigt wird oder nochmal aufgebaut wird. Ja. Ne? Wenn man nach den Ferien ein bisschen erzählt, in den Klassenlehrerstunden.
Ja.
Und Beziehungsgestaltung funktioniert ja auch über nonverbale Kommunikation.
Ja.
Also nicht nur über sprachliche Kommunikation, ja, ne, sondern dass man mit einem lächelnden Gesicht den Klassenraum betritt, die Sprache der SchülerInnen verwendet. Also jetzt
nicht. Ja, damit also
wir fallen das bitte nicht. Genau. Also,
ja, aber schon, teilweise ja schon.
Das, genau, ist
ja,
also die so in der Lebenswelt so abholen. Genau. Und ich glaube, das machen ganz viele Lehrkräfte, ja, richtig gut.
Ja, und ich glaube, dass da darf man auch nochmal sagen, ey, macht euch das auch nochmal bewusst, wo das eigentlich überall passiert, weil es ja einfach permanent und überall passiert. Man geht über den Flur, ne, wie du sagst, schaut jemand an, lächelt jemand an oder so. Und dass wir jetzt am Anfang so sagen, okay, das ist jetzt wirksamer Unterricht, ne, steht jetzt nicht explizit drin, aber überall passiert es. Und auch im Alltäglichen passiert es einfach überall und permanent, genau, und so. Und aber das ist im Umkehrschluss ja umso wichtiger, da nochmal sich das bewusst zu sein und nochmal mit seiner Kommunikation, mit Mimik, Gestik, mit dem, was man sagt und wie man interagiert, da einen Riesenunterschied machen kann.
Das glaube ich auch. Und vor allem, vielleicht sollten wir das nochmal herausstellen, warum. Also ich glaube wirklich, dass das die Motivation maximal fördert und auch die Lernbereitschaft dementsprechend. Und wahrscheinlich auch bessere schulische Noten oder Leistungen,
ja, da gibt's
erzeugt.
Auch, genau, also absolut, da gibt es auch Studien zu, das ist ganz klar. Also dass es auf jeden Fall die Lernmotivation erhöht, dass schulische Leistungen besser werden, dass die soziale Entwicklung
unterstützt wird, genau,
dass nicht so viele Unterrichtsstörungen vorhanden sind.
Klassenklima wird, genau, verbessert, sicherlich.
Genau, psychische Gesundheit allgemein, dass die Zufriedenheit, das Wohlbefinden und aber auch einfach auch kognitiv, emotionale und soziale Entwicklung einfach gefördert wird. Und das ist im Grunde, also eigentlich ist es nur positiv.
Ja, absolut.
Für alle Bereiche. Genau, und auch da komme ich wieder zu dem Punkt, dass für mich gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg zum Beispiel ein Riesenthema ist, einfach, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, was das genau bedeutet, aber nicht heute. Mhm. da einfach auch nochmal so ein bisschen so diese Gefühle und die Bedürfnisse in den Fokus zu rücken und zu sagen, was brauchst du denn jetzt, um dich vielleicht zu konzentrieren? Und wenn es dann ist, ich muss mal gerade ein Stück trinken Oder kann ich irgendwie mich auf den Flur setzen oder so, wo ich dich immer noch sehen kann natürlich, aber da ist ein bisschen Ruhe. Oder kann ich mir vielleicht sogar Kopfhörer aufsetzen, weil es gerade so laut ist? Mhm. Ey, mach das.
Ja, cool. Kein Problem. Vor allem wie gut, wenn du weißt, was dir gut tut und was du gerade brauchst.
Genau. Ja, also, was können wir für ein Fazit ziehen vielleicht?
Beziehungsarbeit lohnt sich. Ja.
Ganz Events wichtig, genau. In Therapie wie in der Schule. Und vielleicht können wir uns noch ein bisschen mehr von Therapie auch abgucken in Schule. Also nochmal, dass diese Wirksamkeit einfach so groß ist, dass man das in Schule eigentlich noch ein bisschen einen größeren Rahmen geben müsste. Mhm. Auch das ganze System gedacht, ne? Also von all denen, die zum Beispiel Lehrpläne schreiben oder Stundenkontingente geben oder so, dass man da nochmal ganz explizit das neu denken muss. Und dass vielleicht eine gewisse Bedürfnisorientierung eine Rolle spielt und Kommunikation und auch da wieder eine gewisse Haltung eine Rolle spielt. Und da habe ich auch nochmal, da gibt es auch eine Studie zu, zum Beispiel, jetzt komme ich wieder mit meinen Studien, dass wenn Lehrkräfte eher eine Sachorientierung haben, dass das auch nicht ganz so förderlich für eine Beziehung ist, also dass die Leute, die eher so ein bisschen beziehungsförderlicher sind, das auch eher positive Effekte hat. Also, dass man da vielleicht auch nochmal schauen muss, vielleicht für Lehrkräfte schwierig, dass nicht unbedingt immer das Fachwissen im Mittelpunkt steht, sondern dann vielleicht wirklich eher die psychische Gesundheit aller Beteiligten.
Ja, cool.
Ja.
Schön.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist ganz rund.
Ja, ich hoffe es. Ja, und freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch.
Und dann sehen wir uns bald wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Wir sitzen nochmal. Also ich habe uns schon verabschiedet, das stimmt. Aber wir haben gerade nochmal drüber nachgedacht, ob es jetzt wirklich klar geworden ist, wie Beziehungsarbeit eigentlich gelingen kann.
Genau, weil wir haben gerade super viel Infos gegeben. Ja. Und mir wäre irgendwie nochmal, oder uns wäre nochmal wichtig, dass wir es nochmal auf den Punkt bringen.
Genau.
Also wie funktioniert Beziehungsgestaltung?
Ja.
Und neben den drei Bedingungen von Rogers,
die da wären,
unbedingte Wertschätzung,
ja.
Echtheit.
Mhm.
Und
Empathie.
Jetzt stand ich gerade kurz auf dem Schlauch.
Genau, die.
Gibt es noch weitere Faktoren, die das unterstützen können? Zum Beispiel, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, Warmherzigkeit, Offenheit. Und Offenheit meint auch Offenheit gegenüber Widersprüchlichkeiten. Also damit ist gemeint, ich kann das nur für eine Therapie sprechen, aber wenn ein Patient zum Beispiel in der einen Sitzung eine Situation so schildert und in der anderen wieder anders und man hat das Gefühl, das passt vielleicht nicht zusammen, dass man das nicht aufs Butterbrot schmiert und sagt, hä? Sondern dass man sozusagen unterschiedliche Wahrnehmungen akzeptiert und zulässt. Das fällt mir noch ein. Des Weiteren Selbstoffenbarung. Also das muss man in der Therapie immer gut abwägen, aber ich glaube, in der Schule ist es ein bisschen einfacher.
Auch da muss man abwägen, würde ich sagen. Aber ja, na klar. Also auch da kann man das vielleicht ein bisschen einfacher machen als jetzt bei der Therapie. Aber das ist auch super wichtig, ja.
Genau.
Also was meinst du mit Selbstoffenbarung?
Genau, von sich selber erzählen.
Ja.
Natürlich ausgewählt, ne?
Genau.
Um sich so nahbarer und menschlicher auch zu machen.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen manipulativ schon fast an. Aber, ne? Also, nee, aber wenn man sagt, ja, ich erzähle jetzt mal hier was, damit wir irgendwie Beziehung aufbauen. Nein, das soll natürlich schon echt sein.
Authentisch
sein, ne? Das ist auch wieder Rogers.
So, genau.
Ja. Jetzt richtig, du warst gerade im Flow.
Ja, mir fällt noch Flexibilität ein. Also, dass man sich flexibel auf unterschiedliche Patienten oder Schülerpersönlichkeiten einstellen kann, dass man da nicht so, ich habe da meinen Liebling, also ich glaube schon, dass man LieblingsschülerInnen und auch LieblingspatientInnen irgendwie hat, das kann man nicht ausstellen, aber dass man sich da nicht so drauf fokussiert.
Ja, und mir fällt auf jeden Fall noch Vertrauen ein, ne? Also auch so dieses, vor allem in der Schule jetzt auch Vertrauen zu haben, dass Lernen zum Beispiel stattfindet, dass Dinge erledigt werden, also dass man da auch wieder hierarchisch nicht asymmetrisch ist, sondern symmetrisch bleibt, also Augenhöhe. ja, ne, respektvoll miteinander umzugehen.
Wichtig, genau. Transparenz auch, also dass man gemeinsame Therapieziele bestimmt, und in der Schule kann man das ja sicherlich auf Lernziele übertragen und die Kinder und Jugendlichen da mitnimmt.
Ja.
Und auch verdeutlicht, warum mache ich das jetzt? Warum machen wir das jetzt? Wozu ist das wichtig? Dass die sich da auch auf jeden Fall mit einbezogen fühlen.
Genau, und zur Transparenz gehört dann auch, dass zum Beispiel Inhalte oder Wissen auch ja irgendwie für das Individuum bedeutsam sein muss. Also, dass ich für mich einen Mehrwert hat, damit ich mich damit auch irgendwie auseinandersetzen will, also intrinsische Motivation aus mir heraus, nicht extrinsisch, also durch jemand anderen gesteuert. Und vor allem, dass man es irgendwie schafft, keine bedrohliche Situation zu erschaffen, wo sich mein Gegenüber irgendwie unwohl fühlt, in die Ecke gedrängt oder wie auch immer.
Genau, so eine wohlige Atmosphäre.
Ja.
Das kann man vielleicht auch sogar noch auf die Rahmenbedingungen beziehen, also ein schönes Klassenzimmer, was man vielleicht gemeinsam gestalten kann, wo jedes Kind was von sich aufhängen kann.
Ja.
Oder ich mache das dann so, wenn ich in der Therapie irgendwas erarbeite. Ich liebe es ja auch, kreativ zu sein, dass ich das dann immer in meinen Raum stelle, wenn der entsprechende Patient kommt. Also dass da schon so eine Wertschätzung auch deutlich wird. Sowas fällt mir noch ein.
Ja, und auch Raum zu geben, dass auch die SchülerInnen zum Beispiel, also jetzt bin ich mal wieder in der Schule, sich auch selbst öffnen können und von sich so Dinge erzählen können und Dinge mitbringen können oder ja, ne, also dass man, es ist nicht nur um Fachwissen geht, sondern dass eben auch der Mensch an sich, so was bist du für ein Mensch, was macht dich aus, wer bist du, was brauchst du, dass man da mit jedem Einzelnen eigentlich auch ins Gespräch geht und
das wäre natürlich fantastisch, das wäre wenn man fantastisch. Das in der Schule hinbekäme.
Ja. Also man bekommt das immer mal wieder hin, aber da müsste es eigentlich von Anfang an irgendwie viel mehr Zeit geben, wirklich in Einzelgespräche zu gehen oder in kleine Gruppen. Oder ne, aber dass es mehr Zeit gibt, genau. Ja.
Mein Gehirn raucht gerade, ob mir noch was einfällt. Wir haben bestimmt auch viel vergessen. Ach so, ja, so innere Lebendigkeit fällt mir noch ein. Kreativität, das hilft natürlich auch.
Genau, und Sicherheit auch geben, ne, ein Stück weit.
Ganz wichtig.
Das hat natürlich dann auch wieder irgendwie damit zu tun, dass man dann vielleicht eine Führung übernimmt ein Stück weit. Aber man kann ja eben eine respektvolle, wertschätzende Haltung einnehmen, die die Sicherheit bietet und gleichzeitig alle mitnimmt. Ja.
Humor.
Ja,
zu guter Letzt, ganz wichtig.
Absolut wichtig, super. Das ist ein schöner
Schlusspunkt?
Schöner Schlusspunkt, würde ich sagen. Oder? Ja.
Ja, wir hoffen, das hat euch irgendwie jetzt nochmal.
Ja, das war uns jetzt nochmal wichtig. Genau. Und dann verabschieden wir uns ein zweites Mal.
Ciao, ciao.
Tschüssi.